Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Smürek trifft auf Radio Potsdam. Ich bin heute auf Schulzes Siedlerhof und das ist wunderbar, denn Michael Schulz ist ein treuer Radio Potsdam-Hörer und guter Partner des Senders. Das ist aber nicht der Grund, warum ich heute hier bin. Der Grund ist, mein heutiger Geschäftspartner hat sich diesen Ort selbst ausgesucht. Warum? Das fragen wir ihn gleich. Vorher sage ich erst, wer es ist. Er ist systemrelevant, könnte man sagen. Einer, der in der Krise geholfen hat und weiterhin hilft. Manch ein Ministerpräsident würde staunen, denn die Länderchefs haben meistens nur einen Fahrer. Mein heutiger Gast hat über 300, denn er ist Chef von einem der größten Nahverkehrsversorger in Brandenburg. Herzlich willkommen dem Chef von Regiobus Potsdam und Potsdam-Mittelmark, Hans-Jürgen Hennig. Hallo.
Hallo.
Wir sind ja heute in Werder im Ortsteil Elisabethhöhe. Warum treffen wir uns auf dem Siedlerhof, lieber Hennig?
Ja, es gibt mehrere Gründe dafür. Mein erstes Erlebnis als Student in den 70er Jahren mit den üblichen Auswirkungen, wenn man Obstbein nicht kennt. Und dann ist natürlich, muss man ganz klar sagen, wir haben beruflich, geschäftlich gute Kontakte, Baumblütenfest in Werder und Regiobus fährt hier die doch inzwischen fast schon legendären Baumblütenfahrten und wir beteiligen uns an diesem Event und inzwischen ist es für mich, meine Familie und meine Freunde auch eine schöne Location, die wir gerne aufsuchen und hier schon sehr schöne Stunden verbracht haben.
Hier gibt es ja den Wein, den Sie eben beschrieben haben, aber es gibt auch guten Werderaner Whisky oder Gin auch. Wo schlägt Ihr Herz?
Vorrangig für den Whisky, aber inzwischen habe ich auch den Gin entdeckt. Natürlich, wir müssen immer als fahrende Zunft daran denken, dass natürlich Alkohol und unser Geschäft da irgendwo ein Problemfall sind. Das heißt, es geht wirklich nur in der Freizeit und in entsprechenden Maßen. Aber ich schätze sehr diese lokale Produktion in einem sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Das macht wirklich Spaß und Freude und auch was auszuprobieren.
Was ist denn ein guter Whisky für Sie? Woran merken Sie das?
Da bin ich ganz bei Michael Schulze. Schmecken muss. Ich schaue da nicht so aufs Etikett, ob dort eine Jahreszahl draufsteht, sondern wirklich das geschmackliche Erlebnis.
Sie sind dann offensichtlich schon Genießer. Wir haben ja gerade Frühstückszeit. Frühstücken Sie regelmäßig?
Nicht so regelmäßig, muss ich sagen. Unser Geschäft geht inzwischen fast rund um die Uhr. Ich bin auch traditionell durch den Beruf geprägt ein ausgesprochener Frühaufsteher.
Stehen Sie auf?
In der Regel um 5 und bin dann meistens um 6, 6.30 Uhr im Geschäft.
Dann verzichten Sie aufs Frühstück am Wochenende?
Am Wochenende nicht. Am Wochenende ist Frühstück gesetzt.
Und lassen Sie mal das Wasser im Mund zusammenlaufen. Was gehört bei Ihnen beim Frühstück dazu?
Ja, natürlich der Klassiker, das schöne Frühstücksbrötchen. Da bin ich ein ganz großer Dinkelfreund. Aber ich backe selber auch sehr gern Brot und experimentiere da auch zur Freude meiner Frau und meiner Familie an den Stellen. Und das ist auch sehr oft auf dem Frühstückstisch.
Sehr gut. Bevor ich frage, wie Herr Hennig zu Regiobus gekommen ist und wir das ganze Leben uns mal so ein bisschen anhören, hören wir erstmal gute Musik und zwar traditionell von ihm selbst ausgesucht. Aber vielleicht eine Frage vorher noch. Sind Sie als Kind gerne Bus gefahren?
Nein, weil das klassische Problem, wenn man hinten sitzt, bekommt einem das nicht. Und ich habe zwar damals nicht die Entscheidung getroffen, aber ich kann es heute immer wieder unterschreiben, der schönste Platz im Omnibus ist links vorn.
Ja. Rechts vorn geht aber auch noch, da habe ich immer gern gesessen.
Ja, für einen Reiseleiter, den nehmen wir ganz gern mit.
Okay, aber jetzt mal zur Musik. Was hören wir als erstes?
Ich würde ganz gern mit AC/DC anfangen.
Hören wir mal was richtig Rockiges und dann halten Sie sich jetzt fest und danach geht's weiter mit Herrn Hennig.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zurück bei Smürek trifft, einer Sendung, die mit Menschen spricht, die eine Menge bewegen. Mein heutiger Gast bewegt in jedem Fall und zwar mehr oder weniger direkt die Busse von Regiobus. Willkommen zurück bei Smürek trifft, Hans-Jürgen Hennig. Sie sind in Görlitz geboren, haben in Dresden Diplom-Ingenieur für Verkehrswesen studiert und haben dann in Görlitz beim VEB Kraftverkehr begonnen, den Personenverkehr geleitet und dann selbst noch den Busschein gemacht. Warum das?
Der Ausgangspunkt war eigentlich beim Studium, dass wir einen Rektor hatten, der meinte, sinnvollerweise, er schickt keine Verkehrsingenieure raus auf die Straße, die selber nicht ein großes Fahrzeug bewegen können. Das heißt, ich hatte die Gelegenheit, beim Studium den Lkw-Führerschein zu machen. Und als ich dann in den Verkehrsbetrieb kam und feststand, dass ich die Personenverkehrssparte in der Zukunft leiten soll, dann war für mich ganz klar, du kannst nicht nur die Theorie kennen, sondern du musst auch die Praxis kennen und können. Und das war damals sofort die Entscheidung, ganz schnell den Busschein zu machen.
Sie können es heute noch?
Ich kann es heute noch, ich fahre heute noch, ich habe noch einen gültigen Schein, ich habe mit 65 meinen Schein nochmal verlängert.
Sehr gut, okay. Sie sind dann, gehen wir nochmal zurück, Fachdirektor auch geworden. Wie viel Improvisationsarbeit war eigentlich damals zu DDR-Zeiten nötig? Ist fast schon eine rhetorische Frage, aber das sagen Sie mal.
Natürlich. Also da gab es ja viel zu improvisieren. Das ging bei den berühmten Wettersituationen los. Damals gab es eben noch hier Winter. Die Materialdecke, die Materialqualität war bekanntermaßen nicht so, sodass eigentlich viel in der Improvisation bestand und schon damals natürlich wichtig war, fachlich gute Entscheidungen zu treffen, weil trotz aller Improvisation durfte nie die Sicherheit der Fahrgäste aufs Spiel gesetzt werden.
Sie haben sogar selbst mal einen Betonmast für die Straßenbahn eingebuddelt. Erzählen Sie mal die Geschichte.
Ja, das ist eine tolle Geschichte für viele Mitarbeiter gewesen. Die Straßenbahn in Görlitz wurde erweitert in ein entstandenes Neubaugebiet. Und lange Zeit war offen, wie denn die Fahrleitung für die Straßenbahn realisiert werden soll. Und plötzlich kam das Signal von den Spezialisten aus Halle damals, sie hätten ein kleines Fenster frei für so eine Maßnahme. Und auf einmal stand vor dem Betrieb die Aufgabe, in ganz kurzer Zeit die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen. Und da gab es damals die Entscheidung, alle machen mit. Jeder bekam ein Loch zugewiesen, wo er für den zukünftigen Mast, und bei mir ist das an der Haltestelle Friedhofstraße, der Mast Nummer 20 gewesen.
Steht er heute noch?
Er steht heute noch.
Da können Sie ja mal so Pilgerfahrt machen zu Ihrem Betonmast. Das finde ich gut. Ja. Nach der Wende wurden die Verkehrsbetriebe dann verscherbelt. Ist das die richtige Formulierung?
Ja, bedauerlicherweise muss man das so sagen. Wir waren ja ein Kaufhaus in der Mobilität und Transport, also von LKWs im speditionellen Bereich, kombinierter Verkehr bis hin zum internationalen Verkehr und genauso in der Personenbeförderung. Wir hatten in Görlitz eine Fahrschule, wir hatten eine Straßenbahn, wir hatten die Omnibusse im Stadtverkehr und im Überlandlinienverkehr. Waren über 1000 Mitarbeiter und die Treuhand hat im Prinzip diesen Betrieb auseinandergenommen. Viele Dinge wurden einfach eingestellt, ein paar Dinge wurden verkauft und der ÖPNV kam dann in kommunale Hand nach der Wende.
Das hatten Sie bestimmt ein weinendes Auge, ne?
Ja, das wirklich buchstäblich.
Kann man ja jetzt, ist ja auch gerade aktuell das Thema, die Treuhandakten werden ja jetzt irgendwie gerade geöffnet, kann man sich alles nochmal angucken. Dann gingen Sie als Verkaufsleiter zu Mercedes und dann wurden Sie auch Stadtplaner, alles weiterhin in Görlitz und dann kam ein Ruf aus Baden-Württemberg. Wie laut war der?
Ja, der war vor allen Dingen interessant, dass die Stadtwerke Tübingen da deutschlandweit signalisiert haben, sie suchen jemanden, der den Stadtverkehr leitet. Das Besondere an der Konstellation war damals zu dem Zeitpunkt auch, dass das eine reine Managementgesellschaft war. Das hatte mich erst so ein bisschen abgeschreckt, weil ich nun mal auch nicht nur der Theoretiker bin, sondern auch der Praktiker. Das heißt, wir hatten damals keine eigenen Fahrzeuge, keine eigenen Mitarbeiter, sondern haben nur die Planung betrieben. Aber Tübingen, eine sehr interessante Universitätsstadt mit einem seit dieser Zeit sehr interessanten Oberbürgermeister, war es schon eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe. Und da leider der ÖPNV in meiner Heimatstadt zu dem Zeitpunkt doch eher auf dem absteigenden Ast war, war das für mich sozusagen das Zeichen, mit über 50 Jahren dann doch nochmal zu wechseln und sich einer neuen Herausforderung zu stellen.
Sie haben als Geschäftsführer bei Tybus, so hieß ja dann letztendlich das Unternehmen, eben viel auch mit Boris Palmer zusammengearbeitet, den man jetzt viel aus den Medien kennt, grüner Oberbürgermeister. Wie war die Zusammenarbeit?
Man muss fairerweise sagen, das würde er sicherlich mit unterschreiben, anstrengend, herausfordernd und anspruchsvoll von beiden Seiten.
Aber da entsteht dann auch viel, ne?
Da entsteht sehr, sehr viel und was ich immer wieder gerne betone, er war für mich ein unheimlich verlässlicher Partner.
Gibt es so eine Geschichte auch mit so einem Straßenbau, haben Sie mir im Vorfeld mal erzählt?
Ja, da gab es eine sehr, sehr wichtige innerstädtische Straße, die Mühlstraße, die sozusagen in der Fortführung einer Neckarquerung die Innenstadt mit hoher Bedeutung für alle Verkehrsteilnehmer hatte, auch für uns natürlich mit dem Busverkehr, buchstäblich alle paar Sekunden eigentlich ein Omnibus. Und diese Straße sollte aufgewertet werden, sollte saniert werden. Und da prallten natürlich die unterschiedlichen Interessenslagen der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer aufeinander. Meine Aufgabe war es, die Interessen der Omnibusse an der Stelle zu vertreten. Und da haben wir mit dem Oberbürgermeister, mit Boris Palmer, eigentlich einen sicherlich vertretbaren Kompromiss gefunden, der auch an einer Stelle sozusagen für uns ein wichtiges Kriterium enthielt. Das ging um einen seitlichen Abstand zu einer Mauer, die historische Stadtmauer. Und im Zuge der Bauarbeiten ist dort offensichtlich ein Fehler unterlaufen. Am Ende des Tages haben wir festgestellt, kurz vor den Betonierarbeiten, dass dieser seitliche Abstand nicht eingehalten worden ist. Und da hat Palmer zu seinem Wort gestanden, hat mitternachts alle Verantwortlichen zusammengetrommelt und hat sofort festgelegt, was zu verändern ist. Und am Ende haben wir den Mindestabstand, den Sicherheitsabstand, den man uns zugesagt hatte, auch wirklich bekommen.
Das klingt nach Handlung und nach viel Bewegung. Das ist eine schöne Geschichte. Das Schwäbische Tagblatt heißt es ja, schrieb bei ihrem Abschied, es geht ein Ossi mit Ecken und Kanten. Was meint denn der Autor damit?
Ja, sicherlich die, wie manche gesagt haben, etwas herausfordernde und zupackende Art, die ich da seit meiner ganzen Berufstätigkeit hatte. Das sollte sicherlich so ein bisschen mit dabei durchklingen. Ich habe mich im ersten Moment ein bisschen drüber geärgert, weil das natürlich nicht schön war, dass man das dann wieder auf den Ossi und damit vielleicht den negativen Touch heruntergebrochen hat. Aber ich bin dann von Tübingern, die mit mir viele Jahre eng zusammengearbeitet haben, dann auch ein bisschen getröstet worden. Da gab es im Abschiedsbrief den Satz, Diamanten sind nicht rund.
Das finde ich gut. Das ist ja insgesamt auch eine interessante Diskussion. Es wird ja in den letzten Jahren öfter mal von der Ossi-Quote gesprochen, Führungskräfte in Wissenschaft, Wirtschaft aus den neuen Bundesländern, die es viel zu wenig gibt. Aber Sie waren ja einer. Wie sind Sie als Ostchef so mitten im tiefen Schwaben aufgenommen worden?
Sehr unterschiedlich. Natürlich, das ist immer so Traditionen und dem Schwabe sagt man danach, dass er da auch sehr traditionell ist, der Neigeschmeckte, der also von woanders kommt und viele Jahre da vielleicht die Füße nicht so auf den Boden bekommt. Aber ich stelle es eben auch fest, dass ich trotzdem viele gute Freunde und Kollegen gefunden habe. Mit manchen ist heute noch Kontakt, zum Beispiel auch mit Boris Palmer. Und was mir vor allen Dingen großen Mut macht, ich sehe es bei meinem jüngeren Sohn, der im Stuttgarter Raum tätig ist, dass die Gesellschaft, die Menschen spätestens mit der nächsten Generation diese Dinge ablegen. Also bei den jungen Menschen spielt das erfreulicherweise keine Rolle mehr.
Das ist eine schöne, schöne Aussage. Was fehlt Ihnen, wenn Sie an die Tübingen-Zeit zurückdenken?
Oh, doch, der Neckar.
Der kann die Havel nicht kompensieren?
Ja, gut, in Bad Belzig ist die Havel nun nicht. Die Städte am Fluss haben immer was. Auch meine Heimatstadt Görlitz an der Neiße ist immer ein bisschen was Besonderes. Das Umfeld, sowohl das etwas raue der Schwäbischen Alb, aber auch Frankreich, das Elsass, die Vogesen waren nicht weit. Also hat schon große Lebensqualität und es lebt sich gut dort. Natürlich auch die Arbeit, ist überhaupt keine Frage. Das gehört letztendlich immer zusammen. Und ich denke gerne an die Zeit zurück. Aber ich bin genauso froh über das, was ich jetzt habe.
Von Tübingen zurück nach Brandenburg. Aber vorher hören wir die nächste Musik, ausgesucht vom Chef der Regiobus, Hans-Jürgen Hennig. Was hören wir?
Wir hören jetzt City am Fenster.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Willkommen zurück bei Smürek trifft. Bei mir in meiner Sendung. Einer, der sich in der Region extrem gut auskennt. Einer, der den Nahverkehr kennt, wie seine Westentasche, kann man sagen. Einer, der das Busfahren liebt, wie kein zweiter. Bei mir ist der Chef der Regiobus Potsdam, Potsdam-Mittelmark GmbH, Hans-Jürgen Hennig. Wir müssen und wollen auch über Corona reden, hilft nichts. Insbesondere auch, weil Busfahrer und Busfahrerinnen während des Lockdowns geholfen haben, weil sie im Einsatz waren, weil sie selbstverständlich die Menschen von A nach B gebracht haben. Auch im April, als sich kaum noch jemand auf die Straße getraut hat. Wie war das im Frühjahr und gab es da viele Bedenken und Zweifel, vielleicht sogar Angst bei Ihren Fahrern und Fahrerinnen?
Also ich will im Einzelfall Angst nicht ausschließen, aber es war keine größere Erscheinung. Sicherlich, es gehört immer dazu, dass man verantwortlich mit diesen Problemen umgeht. Und ein Hauptproblem war natürlich, glaube ich, für alle, damit auch für uns, für unsere Branche und damit für unseren Betrieb, dass uns etwas völlig überraschend getroffen hat, wo wir auf Deutsch gesagt keinen Plan hatten. Und ich denke, dass wir mit einer guten internen Kommunikation und vielen angemessenen Maßnahmen auch das Vertrauen bei dem allergrößten Teil unserer Mitarbeiter behalten haben, dass sie gemerkt haben, wir nehmen die Sache ernst. Es ist uns wichtig, einerseits unseren Job zu erledigen und andererseits aber sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Fahrgäste zu schützen. Wir waren also mit einer der ersten Betriebe, der die Schutzscheiben eingebaut hat. Wir haben uns dort selber an Entwicklungsarbeiten beteiligt mit einem lokalen Partner. Wir waren einer der ersten Betriebe, die auch andere Wege bei Hygienemaßnahmen gegangen sind. Und ich bin auch sehr, sehr stolz darauf, dass wir gemeinsam mit unserem Landkreis als Aufgabenträger für den ÖPNV dort die Entscheidung gefällt haben, nicht zu reduzieren, sondern wirklich als ÖPNV einen Stabilitätsfaktor in der schwierigen Phase dargestellt haben. Das ist sehr honoriert worden.
Gab es ein Danke von den Fahrgästen?
Ja, es gab unterschiedliche Formen. Wir haben Anrufe bekommen, wir haben E-Mails bekommen. In Wartehäuschen hingen Dankschreiben von Kindern, gemalte Bilder. Uns haben Fahrgäste, nachdem wir ja von den Einstieg geschlossen haben und nicht mehr kassiert haben, Fahrgäste haben mit den Briefen die Fahrpreise, das Geld geschickt, weil sie gesagt haben, wir haben eure Leistung in Anspruch genommen, wir bezahlen auch dafür. Also es hat viele, viele schöne, nette Gesten gegeben.
Wie haben Sie sich als Chef bedankt?
Wir haben natürlich einerseits versucht, durch eine gute Kommunikation das zu lösen, aber wir haben auch frühzeitig damit begonnen zu sagen, wir wollen klare Zeichen der Wertschätzung an die Mitarbeiter senden. Wir haben jede Woche eine Dankeschön-Aktion gemacht mit kleinen, angemessenen Dankeschön. Und was uns ganz wichtig war, weil die ganze Region ja betroffen waren, wir haben diese Dankeschön-Aktion immer lokal geprägt. Wir haben also mit dem Bäcker, mit dem Fleischer vor Ort, mit dem Fischhändler vor Ort, hier mit Schulzes Siedlerhof vor Ort, haben wir jeweils die Aktion gestaltet und es ist bei unseren Kolleginnen und Kollegen super angekommen.
Im April kam ja dann auch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das war ja am Anfang sicher nicht so leicht durchzusetzen, richtig?
Da muss man ganz klar unterscheiden zwischen dem stadtnahen Raum und städtischen Raum, wo doch die Fahrgäste zum Teil entweder großzügiger oder zum Teil auch recht massiv sich dagegen gestellt haben in Einzelfällen. Der ländliche Raum ist in solchen Dingen immer etwas, ich sage mal in Anführungsstrichen, pflegeleichter. Dort kennt man sich seit vielen Jahren. Wir haben Stammfahrgäste, wir haben Stammfahrer. Dort haben wir keine Probleme gehabt und haben nach wie vor dort auch eine sehr, sehr hohe Disziplin. Ich sage immer, 90-95% unserer Fahrgäste folgen diesen Empfehlungen, beziehungsweise inzwischen sind es ja Anweisungen.
Die wichtigste Frage ist natürlich, sind denn alle gesund durch die Zeit gekommen?
Ja, wir sind sehr, sehr froh, dass von all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aktiv im Geschäft waren, die ganze Zeit niemand erkrankt ist. Das war ganz wichtig. Hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Stimmung im Unternehmen gut geblieben ist. Wir haben bedauerlicherweise einen Kollegen, der aber im Urlaub erkrankt war und wo sich eine sehr, sehr schwierige, längere Krankenphase daran angeschlossen hat. Aber das war wirklich ein Ausnahmefall und hatte mit der Arbeit nichts zu tun.
Würden Sie sagen, das war und ist eine der größten Herausforderungen in Ihrer Managerzeit?
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil so viele Dinge unklar waren, weil so viele Dinge sich auch in sehr, sehr kurzer Zeit geändert haben. Und weil man für an manchen Stellen im Gegensatz zu anderen Erfahrungen eben da weder Möglichkeiten hatte, sofort, ich vergleiche das immer, hatte in meinem Berufsleben, hatte ich sehr stark zu tun gehabt mit damals mit dem berühmten Winter 1978, 79. Wo ich auch sage, eine vergleichbar extreme Situation, aber das waren Naturgewalten, dort konnte man versuchen mit bestimmten Maßnahmen dagegen anzugehen.
Wollen wir vielleicht noch mal kurz sagen, der Winter war sehr kalt und sehr schneereich wahrscheinlich, ne?
Genau, es war lange Zeit deutlich unter minus 10, minus 15 Grad. Ich habe das erste und das letzte Mal in meinem Leben in Deutschland, in Mitteleuropa, Schneewehen von über 4 Metern gesehen gehabt, wo wirklich das Leben zum Erliegen kam. Und trotzdem haben wir es durchgestanden. Hier war vor allen Dingen diese für uns, glaube ich, diese Unsicherheit, wie gehen wir damit um?
Ich möchte unser Gespräch nochmal auf Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lenken. Ich hatte das vorhin auch schon mal mit eingebaut, Busfahrer und Busfahrerinnen. Sie haben auch Frauen, die lenken. Ne? Und das nicht zu wenig.
Ja, natürlich. Wir haben im Fahrdienst eine Reihe von Kolleginnen. Wir sind da auch sehr, sehr froh darüber. Besonders stolz darauf sind wir, dass wir in den letzten 2, 3 Jahren die Anzahl unserer Fahrerinnen haben deutlich erhöhen können. Wir sind mit der Arbeit unserer Kollegen und Kollegen insgesamt sehr zufrieden. Aber ich stelle es auch immer wieder gerne heraus, dass unsere Fahrerinnen ganz überwiegend einen ganz tollen Job machen, eine sehr geringe Unfallquote haben, eine sehr geringe Beschwerdequote haben als Mitarbeiterin. Die sprichwörtliche Sozialkompetenz von Frauen nützen wir da an der Stelle auch positiv aus und wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Das ist doch toll. Welche Fähigkeiten braucht man, um so einen Bus zu lenken? Braucht man irgendwelche Vorkenntnisse? Also es ist irgendwie riesig, so ein Fahrgeschäft, also Fahrmobil.
Ja, da muss man auch sagen, nach 40 Jahren kann ich sagen, es hat sich sehr gewandelt. Deswegen geht es heute auch deutlich besser, dass Frauen am Buslenkrad sitzen. Vor 40 Jahren war es mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden. Sie hatten zum Teil Fahrzeuge mit schwergängigen Lenkungen. Automatikgetriebe waren Fremdwort gewesen. Also es war körperlich schwere Arbeit zu kuppeln und zu schalten. Und man musste unterwegs selbst Räder wechseln, Reifen wechseln, Schläuche wechseln. Das heute haben wir alles nicht mehr. Wir haben heute eine Qualität der Fahrzeuge, die ist durchaus mit dem Pkw vergleichbar, was die Bedienung betrifft. Aber wir müssen im Umkehrschluss sagen, die hohe Verantwortung ist geblieben. Sie haben 30, 40, 50 und mehr Fahrgäste unter zum Teil schwierigen Bedingungen. Und eins muss ich auch immer wieder betonen, die äußeren Bedingungen des Geschäftes, das heißt also die allgemeine Verkehrslage und damit die psychische Belastung im Fahrdienst, ist deutlich höher geworden als vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren, wo man manchmal abends als Busfahrer allein auf der Straße war.
Mann und Frau kann sich noch bewerben?
Ja, natürlich, klar. Wir nehmen sehr, sehr gerne Bewerbungen entgegen. Wir haben erfreulicherweise nach wie vor, auch jetzt trotz Corona, arbeiten wir schon an den nächsten Plänen für weitere Arbeiten. Unser Landkreis investiert weiter in den ÖPNV. Wir sind sehr an guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern interessiert.
Wir hören wieder Musik, ausgesucht von Hans-Jürgen Hennig, dem Chef von Regiobus. Was hören wir denn jetzt?
Das Kontrastprogramm. Ich würde mir ganz gern was von einer Oper wünschen. Vielleicht ein kleines Stück aus der Zauberflöte.
Gucken wir mal. Machen wir.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir in der Sendung Smürek trifft auf Radio Potsdam ein Verkehrsprofi-Chef der Regiobus Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Herr Hennig, willkommen zurück. Wie bewegen Sie sich selbst am liebsten fort?
Ja, da versuche ich schon ganz branchengerecht mit möglichst vielen Mobilitätsformen. Also vom Fuß zu Fuß gehen angefangen, idealerweise beim schönen Wanderurlaub in Südtirol. Das ist für meine Frau und mich immer wieder ein Highlight. Was ein bisschen unter die Räder gekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes in letzter Zeit, ist mein Fahrrad, was ich nach wie vor im Keller habe. Das ist im Wesentlichen ein bisschen dem Zeitfaktor geschuldet. Aber da mein Ruhestand ja schon in Aussicht ist, wird das wieder eine Renaissance erleben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und dann natürlich mit Kraftfahrzeugen berufsbedingt, dadurch, dass wir über den gesamten das gesamte Kreisgebiet ja mit 6 Betriebshöfen verteilt sind, ist sozusagen auch eine gewisse Mobilität zwischen den Betriebshöfen für mich erforderlich. Ich fahre da also mit einem entsprechenden Dienst-Pkw, habe da ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug, um da auch etwas modern unterwegs zu sein. Und dann, wenn es irgendwie geht, ich denke, nächste Woche wird vielleicht die nächste Gelegenheit dazu sein, auch immer wieder gerne hinterm Buslenkrad.
Okay, Sie haben zuerst den Fuß, also die Bewegung per Fuß genannt. Nenne ich das mal jetzt so ein bisschen als Ihre liebste Fortbewegung. Die Region bietet sich auch, unsere Region bietet sich auch an, wo Sie ja auch fahren mit Ihren Bussen. Was mögen Sie an der Region? Wo finden Sie es am schönsten?
Es gibt viele sehr, sehr schöne.
Am schönsten?
Am schönsten ist doch die Mischung von Wald und Wasser. Also hier im Raum um Potsdam rum, um Werder rum. Brandenburg ist sehr, sehr schön. Aber ich liebe es auch, durch den Wald zu gehen.
Wenn Sie nicht in Schulzes Siedlerhof sind und nicht auf Arbeit, was machen Sie sonst eigentlich gern? Also was macht der Hennig, wenn er Zeit hat?
Ich gehe davon aus, Sie haben nicht viel, aber wenn Sie haben. Die letzten 2 Jahre war Zeit vor allen Dingen, wir haben ein Häuschen gekauft, ein älteres, und haben das saniert. Das waren die letzten 2 Jahre sozusagen der Zeitvertreib.
Und sonst mal ein gutes Buch, wahrscheinlich kaum Zeit, ne?
Im Moment wenig, aber definitiv wird das wieder. Ich lese sehr gern und ich bin nach wie vor zum Beispiel ein großer Freund von utopischer Literatur.
Ah, sehr schön. Das ist doch gut. Da kann man ja auch immer mal gucken.
Ich kenne noch Stanislaw Lem und habe Stanislaw Lem gelesen.
Sehr gut. Utopie und ist vielleicht gar kein schlechtes Wort. Wenn Sie an den Verkehr der Zukunft denken, woran denken Sie als erstes?
Dass im Moment die Marschrichtung sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ich weiß auch, treibt viele meiner Fachkollegen um. Es gibt fast jede Woche neue Informationen. Es gibt fast jede Woche neue Ansätze. Und im Moment ist, glaube ich, unklar, in welche Richtung es gehen wird. Ich persönlich, auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus, tendiere eigentlich dazu und kommuniziere das auch immer. Ich glaube nicht, dass es die eine Lösung für alle Varianten gibt. Es wird nach wie vor Dinge geben, wo der Verbrennungsmotor in einer vielleicht noch moderneren Form mit noch besseren Werten seine Bedeutung hat. Es wird Anwendungsbeispiele geben, wo durchaus mit batterieelektrischen Dingen man unterwegs sein kann. Aber ich rechne auch fest damit, dass die Wasserstofftechnologie für die Zukunft eine große Rolle spielen wird.
Wenn ich eine Verkehrsfee wäre, versuchen Sie sich das mal irgendwie vorzustellen, und ich könnte Ihnen jeden Wunsch erfüllen, egal was es kostet und ob es ökonomisch sinnvoll ist, was würden Sie sich für den Verkehr wünschen?
Das wird Sie jetzt sicherlich überraschen. Ich würde mir vor allen Dingen für den Verkehr wieder etwas mehr Normalität wünschen. Ganz großes Thema für mich ist eigentlich, egal um welche Mobilitätsform es geht, dass eigentlich das, was unser Paragraph 1 in der Straßenverkehrsordnung ausmacht, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Und das meine ich nicht nur in der unmittelbaren Fortbewegung auf den anderen Rücksicht zu nehmen, sondern auch auf die Bedingungen und Wünsche anderer Rücksicht zu nehmen.
Das ist sehr in Ordnung, aber versuchen Sie noch mal ein bisschen konkreter zu werden. Also wie, wenn Sie eine Vision hätten und ich könnte Ihnen das jetzt erfüllen, wie sollten die Menschen sich fortbewegen? Sollten die fliegen oder wie wäre das? Haben Sie eine Idee?
Also ich kann mich an der Stelle, fällt mir ein, dass ich mal im Deutschunterricht in der 11. Klasse, glaube ich, einen Aufsatz schreiben musste, der hieß, wie stelle ich mir einen Tag im Jahr 2000 vor? Und wenn ich mich daran jetzt zurückerinnere, dann muss ich sagen, ich habe weit, weit daneben gelegen. Und ich fürchte, wenn ich jetzt hier was sage, wird eines Tages auch wieder einer sagen, da hat der Hennig ganz weit daneben gelegen. Ich glaube zum Beispiel persönlich nicht daran, dass dem scheinbar unendlichen Luftraum einfach das Primat gelten wird und wir eigentlich die Situation haben, jeder wird irgendwas haben, mit dem er rumfliegt. Dann haben wir nur die Probleme, die wir jetzt im Moment im Straßenraum auf der Erde haben, nach oben verlagert. Also ich denke, das verantwortungsvolle Miteinander, das verantwortungsvolle Umgehen mit den Ressourcen, egal auf mit welcher Art und Weise der Fortbewegung, das wird das Entscheidende sein.
Es klingt gut, wie auch politisch schon sehr gut. Ja? Also können Sie auch in die Politik noch gehen. Wird es mal selbstfahrende Bus, also diese ganze Selbstfahrerei, was halten Sie davon?
Ich denke, bestimmte Formen wird es geben. Das wird aber auch, glaube ich, nicht das sein, was jetzt mancher glaubt, dass damit jegliches Problem beseitigt werden kann. Wir haben bestimmte Sicherheitsdinge, wo man abwägen werden muss, ob wirklich der Aufwand dafür steht. Wenn ich heute sehe, wie viel Fahrgäste noch nach einer Auskunft fragen, nach dem Weg fragen oder Ähnliches, froh sind, dass ein erfahrener Mitarbeiter an Bord ist, der ihnen auch beim Aussteigen vielleicht noch eine Auskunft geben kann, in welche Richtung sie gehen müssen oder Ähnliches. Also nur das reine Automatisierte kann ich mir nicht vorstellen.
Was wünschen Sie sich von der Politik? Wir hatten ja gerade das Thema Politik schon mal. Was wünschen Sie sich von der?
Eigentlich mit einem Wort gesagt, mehr Verlässlichkeit. Mehr Verlässlichkeit. Wir haben im Moment ein bisschen großes Problem, dass bestimmte Dinge nicht entschieden werden, zu lange brauchen. Und für alle Beteiligten, egal ob ich das aus Kundensicht sehe oder ob ich das aus Sicht des Profis sehe, der in dem Geschäft tätig ist, da glaube ich schon, dass diese Dinge für alle Beteiligten ganz wichtig sind. Es dauert manches einfach zu lange, es wird nicht entschieden und die Erfahrung auch aus 40 Jahren Berufstätigkeit sagt mir, die allerschlimmsten oder allergrößten Probleme entstehen immer aus fehlenden Entscheidungen.
Die ganze Zeit bewegt mich doch noch die Frage, was Sie mit 12 Jahren geschrieben haben, wie der Verkehr im Jahr 2000 aussieht. Was haben Sie denn da geschrieben?
Ich gebe zu, ich habe mich dort weniger auf den Verkehr orientiert. Das war mehr so ein bisschen die Idee, was werde ich beruflich machen. Da hatte diesen Aufsatz natürlich sehr, sehr geprägt. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass ich damals der Meinung war, dass wir dort im Jahr 2000 schon überwiegend robotermäßig bewegt werden, sich viel im Luftraum der Städte bewegen wird. Das sind also alles zumindest aus heutiger Sicht rückblickend. In 2000 waren das kühne Visionen gewesen, die sich mit der Realität nicht abgebildet haben.
Aber jetzt sind wir ja schon auf einem guten Weg, künstliche Intelligenz und Co. Ich würde noch eine Frage stellen zur Mobilität und dann sind wir auch schon bald durch. O-Busse. Das sind ja Busse, die fahren mit Strom, Elektro. Gibt's aber kaum. Warum eigentlich nicht? Warum hat der O-Bus sich nicht durchgesetzt?
Ja, da muss ich an meinen hochverehrten Lehrer Professor Rüger denken, der ein ausgesprochener Fan des Oberleitungsbusses war. Ich glaube, dass der O-Bus komplett zu Unrecht verteufelt worden ist. Wir haben ja heute, ich sage mal, das ist das Fähnlein der Aufrechten, unsere Kollegen hier in Eberswalde, in Brandenburg, die Kollegen in Solingen und in Esslingen, die in Deutschland noch die Fahne der Oberleitungsbusse hochhalten, inzwischen auch mit hervorragender Technik, die also zum Teil die Oberleitung schon gar nicht mehr brauchen, sondern über die Oberleitungsnetze hinausfahren können. Dort habe ich, das ist eine meiner Hoffnungen, wo ich denke, dass gerade unter den modernen Ansätzen einer ökologischen Mobilität vielleicht der O-Bus doch nochmal zu einer Renaissance kommen kann. Denn wir haben eine ganze Reihe von Straßenbahnnetzen, sehr kleinen Straßenbahnnetzen, auch hier in Brandenburg. Und wenn ich dran denke, ich kenne es noch, dass auch in Potsdam O-Busse gefahren sind, bin ich fest davon überzeugt, dass man das noch nicht vollkommen abschreiben sollte.
In dieser Sendung geht es ja auch vorwiegend um Sie persönlich. Deswegen will ich zum Schluss noch mal eine Genießerfrage stellen. Sie waren ja lange in Görlitz, in Tübingen und jetzt viel in Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Bad Belzig unterwegs. Haben Sie in jeder der drei Regionen ein Lieblingslokal? Was haben Sie da am liebsten gegessen?
Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, zwangsläufig so ein bisschen.
Fangen wir mit Görlitz an.
Ich bin natürlich grundsätzlich großer Fan der schlesischen Küche, weil das insbesondere durch meine Großeltern stark geprägt worden ist. Aber in der Görlitzer Altstadt gibt es ein kleines, nettes Steaklokal, das Filetto. Dort gehe ich sehr gerne hin, wenn ich in Görlitz bin.
Haben Sie Steak dann wahrscheinlich?
Ja, allen Varianten.
Genau. In Tübingen?
Ja, in Tübingen, die schwäbische Küche hat auch einen guten Ruf, ob es der Zwiebelrostbraten ist oder viele andere Dinge. Aber wenn ich mir heute aussuchen könnte, würde ich hoch zum Schloss gehen, ins Maugernäschtle und dort die berühmten schwäbischen Maultaschen essen.
Lecker. Und jetzt kommen wir mal zu uns in die Region.
Ja, als Bad Belzig bin ich da ganz bei unserer Springbachmühle, schön im Wald gelegen mit einer hervorragenden Küche. Dort bin ich sehr gern.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben da mal eine besondere rote Beete gegessen. Ne? Wie war das?
Ja, das war ein mutiger Versuch von mir sogar mal in die vegane Karte zu greifen. Ich habe dort hervorragende in Sesam gebackene rote Beete gegessen. Es war eine echte Überraschung und eine echte Gaumenfreude.
Das ist doch eine gute Überleitung, denn zum Ende dieser Sendung ist gleich 11 Uhr, also fast Sonntagmittag. Und wenn Sie jetzt noch keine Idee zum Kochen hatten, vielleicht, bitte sehr, war da was dabei. Ich danke Ihnen, Herr Hennig. Danke für eine schöne Plauderei auf dem Siedlerhof in Werder. Und ich danke auch dem Chef des Siedlerhofs, Michael Schulze, für seine Gastfreundschaft. Wenn Sie, liebe Hörer, mal herkommen möchten, es ist offen, es lohnt sich, hier wird immer gearbeitet, man hört es im Hintergrund. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Danke, Herr Hennig.
Vielen Dank auch fürs Gespräch.
Genießen Sie die freie Zeit, wenn Sie sie haben. Bis zum nächsten Mal, das, was Mürich trifft auf Radio Potsdam. Auf bald. Und wir hören jetzt noch einmal Musik. Was hören wir zum Schluss?
Sehr gern, Klaus Rempft.
Radio Potsdam. Mürich trifft.